Jetzt unser Thema lautet heute ganz einfach, der Weg. Darf ich dich fragen, was gibt dir Kraft auf deinem Lebensweg? Was hilft dir in schwierigen Zeiten? Ich denke jetzt so mit Corona, ich kann das bald nicht mehr hören, aber es geht einfach nicht anders, oder? Langsam wird es doch wirklich mühsam, also empfinde ich so. Am Anfang war noch alles neu, man hat sich darauf eingestellt und so. Und jetzt schleift sich das so ein, man muss diese Zettel immer ausfüllen, man sollte 1,5 Meter Abstand halten, was eigentlich gar nicht richtig geht. Und Hände schütteln darf man nicht ich weiß nicht. Aber es gibt sicher noch anderes Schwieriges, was ihr erlebt. Was gibt dir Kraft auf deinem Lebensweg? Ihr dürft gerne ein paar Dinge nach vorne rufen. Gebet. Die Familie. Freunde. Jesus. Und dann kam noch was? Die Gewissheit aus dem Wort, ja. Das habe ich nicht verstanden. Die Stille am Morgen, jawohl. Also ganz viele Dinge. Ich möchte auch auf ein Ding eingehen, sage ich mal. Nämlich ein Ziel gibt mir Kraft, Dinge durchzuhalten. Wenn ich ein schwieriges Gespräch habe, dann hilft mir, das Ziel vor Augen zu haben, nach dem Gespräch geht es uns besser oder geht es diesen Konfliktparteien besser. Oder wenn ich eine Wanderung mache, dann muss ich ein Ziel haben, ein Gipfel, ein Restaurant, ein Wasserfall. Irgendetwas muss ich haben, sonst gehe ich nicht laufen. Das ist sonst langweilig. Aber wenn ich einen Gipfel als Ziel habe, dann krachle ich den Berg hoch und wenn es sein muss, auf allen Vieren. Aber ich muss da hoch. Ein Ziel gibt mir Kraft. Oder als Eltern hatten wir das Ziel, dass unsere Kinder einmal selbstständige, erwachsene Menschen werden. Und das hat geholfen, in schwierigen Situationen durchzuhalten. Also ein Ziel gibt Kraft. Mit dem Blick auf das schöne und lohnende Ziel fällt es uns leichter, Widrigkeiten auszuhalten in dieser Welt. Und ich finde das ermutigend und auch genial. Auch Jesus hat das gemacht. Wir wollen zusammen einen Text anschauen. Da ermutigt er seine Jünger mit einem Ziel, das er ihnen vor Augen stellt. Und da möchte ich eintauchen in diese Begebenheit. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch Johannes 14 auf. Wir wollen heute dort ein paar Verse zusammen ansehen. Ich habe sie auch mitgebracht, auf der Folie seht ihr die. Mal die ersten 3 Verse. Johannes 14, 1 bis 3. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das Ziel. Jesus hat vorher eine Abschiedsrede zu seinen Jüngern gehalten und hat ihnen gesagt, er wird sterben. Und deswegen sind die Jünger in Angst und Schrecken. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ich glaube, auf Gott zu vertrauen und auf Jesus zu vertrauen, hilft uns, Ängste zu überwinden. Ganz grundsätzlich. Und weiter zeigt Jesus den Jüngern dann ein Lebensziel auf. Er sagt zu ihnen, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Also er präsentiert ihnen eigentlich auf dem Teller den Himmel. Nun, er schmückt den Himmel nicht aus, diese Wohnungen. Es geht nicht um das Mobiliar oder was auch immer. Nein, die Wohnung ist ein Bild für die Gemeinschaft mit Jesus. Die Jünger werden einmal mit ihm, mit Jesus zusammen sein in der Herrlichkeit. Etwas Gewaltiges. Und auch unser Lebensziel ist Jesus. Jesus, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, der aber auch vom Tod wieder auferstanden ist, der jetzt lebt, mit dem wir jetzt eine Beziehung haben können. Dieser Jesus, der uns einen tiefen Frieden geben kann, auch in allen Stürmen in dieser Welt. Jesus gibt den Jüngern das Ziel, ihr werdet einmal mit mir zusammen sein. Ich möchte das in einem Bild noch etwas verdeutlichen. Stellt euch vor, ich bin 80. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich sehe so alt aus, aber das macht nichts. Und dann möchte ich auswandern nach Kanada. Und ihr denkt, Mann, spinnt der, mit 80 noch nach Kanada auswandern. Da gibt es Bären, Wölfe und sonst noch irgendwelche Dinge. Das ist gefährlich da drüben und du bist ein alter Mann. Du kommst da nicht mehr klar. Und dann sage ich zu euch, ach wisst ihr, das ist alles nicht so schlimm. Mein Bruder lebt schon längst in Kanada. Mein großer Bruder ist da. Der hat ein Riesenhaus. Der organisiert alles für mich. Der wartet auf mich. Ich muss nur ins Flugzeug steigen, komme da an und dann werde ich in Empfang genommen. Etwa so ist es im Geistlichen. Jesus Christus ist uns in die Ewigkeit vorausgegangen. Und deswegen fürchte ich mich kein bisschen vor dem Tod. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Also das muss ich sagen, da habe ich Respekt davor. Zu leiden und ich weiß nicht, was da alles kommen könnte. Aber vor dem Tod habe ich keine Angst. Ich weiß, wenn ich sterbe und da drüben ankomme, wartet Jesus auf mich. Was gibt es Besseres? Das ist absolut genial. Vor einiger Zeit war ich mit einer Frau, einer älteren Frau, bei einem sterbenden Mann am Sterbebett. Und sie war so ein bisschen beunruhigt und sie hat dann diesen Mann gefragt, du, wie ist das mit dem Sterben? Und er hat gesagt, du wirst getragen. Jesus trägt dich. Jesus ist das Ziel in der Ewigkeit. Aber nicht nur in der Ewigkeit, auch schon jetzt in der Gegenwart. Und mich motiviert das Ziel. Mich motiviert das Ziel, dran zu bleiben. Auch wenn es schwierig wird. Auch wenn ich Widerstände erlebe. Auch wenn ich Mühsames erfahre. Jesus ist das Ziel. Ich möchte mit euch weiterlesen in Johannes 14, die Verse 4 bis 11. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich habe diese Verse überschrieben mit der Weg ist das Ziel. Es ist interessant, Jesus hat seinen Jüngern gerade eben das Ziel aufgezeigt. Die Wohnung bei Gott. Und jetzt sagt Thomas, wir kennen das Ziel nicht und den Weg sowieso nicht. Und der Philippus doppelt nach, dass er den Vater im Himmel gerne sehen würde. Dabei weiß er als Jude, das ist gar nicht möglich. Gott ist so heilig, so gewaltig, er würde vergehen, er würde sterben. Ich glaube, diese beiden Jünger zeigen etwas, was uns Menschen des Öfteren passiert. Aber da komme ich gleich noch drauf. Jesus stellt die Sache dann einfach klar. In Vers 6 sagt er, ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg, der wirklich Sinn macht. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die euch frei macht. Die Wahrheit, die euch frei macht vor Sünde, vor Scham, vor Schuld. Ich bin die absolute Wahrheit, ihr könnt mir vertrauen. Und er sagt, ich bin das Leben. Das Leben, das sich zu leben lohnt in dieser Welt, aber auch in Bezug auf die Ewigkeit. Vertraut mir. Ihr werdet in der Ewigkeit mit mir zusammen sein. Was für gewaltige Versprechen gibt da Jesus in diesem einen Satz? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gewaltig. Und Jesus sagt zu Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Im Leben, in der Art, wie Jesus gelebt hat, wie er gewirkt hat, wie er geredet hat, haben die Menschen Gott, den Vater, gesehen. Weil Jesus nur das getan hat, was ihm der Vater gezeigt hat. Jesus hat nicht sich selbst verwirklicht, er hat das getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Also Jesus ist nicht nur das Ziel in der Ewigkeit, er ist auch der Weg in die Ewigkeit. Deshalb die Aussage, der Weg ist das Ziel. Jesus ist der Weg zur Ewigkeit und gleichzeitig ist er das Ziel. Übrigens, der Himmel ist in erster Linie Gemeinschaft mit Gott. Da geht es nicht um goldige Straßen oder irgendwelche Wohnungen oder sowas. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist der Himmel. Und deswegen können Christen heute schon ein Stück Himmel auf der Erde erleben. Nicht, weil es uns gut geht oder so. Manchen geht es gut, andere werden verfolgt. Das ist nicht der Punkt. Sondern weil wir jetzt schon Gemeinschaft mit Jesus haben können. Psalm 73 sagt, Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch immer wieder mal erlebt. Ich war am Freitag, habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht. Das mache ich so einmal im Monat, nehme ich mir einen Morgen Zeit, gehe spazieren und spreche mit Gott. Und ich wurde so mit einer Freude erfüllt. Die Natur, die so schön war, außer die Bremsen, die musste ich immer kaputt schlagen, die waren mühsam. Aber sonst war es so schön. Und Gott hat das alles geschaffen und das ist mein Daddy. Mein Vater, und ich habe mich darüber gefreut, dass ich in ihm geborgen bin, dass ich in seinen Händen bin. Und ich hatte so ein richtiges Glücksgefühl und ich wusste, ich wurde mir einfach bewusst, ich bin ein Kind Gottes, Gott ist da. Etwas Gewaltiges, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Als Christen erleben wir jetzt schon ein Stück Himmel auf Erden. Aber jetzt geht es uns manchmal nicht auch so wie den Jüngern. Wir stehen im Wald und wir sehen diese mächtigen Bäume und vor lauter Bäume sehen wir den Wald nicht mehr. Man müsste eine Vogelperspektive einnehmen oder auf einen Berg hoch und herunter gucken können und dann würde man den Wald sehen in seinem Ausmaß. Aber mitten im Wald siehst du manchmal nur die Bäume. Und vielleicht geht es dir geistlich ähnlich. Du liest jeden Morgen in der Bibel, du bist mit Jesus unterwegs, du gehst in die Gottesdienste, oder hörst du am Bildschirm? Du erlebst sogar Zeichen und Wunder. Und doch fragst du dich manchmal, wo ist eigentlich Gott? Und du sehnst dich nach mehr. Du denkst, da muss doch noch mehr sein. Ist das wirklich alles? Und Jesus sagt ganz einfach zu uns, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es geht um Jesus. Jesus ist die Fülle des Lebens. Seine Person, mit ihm zusammen zu sein, mit Jesus zu leben, seine Werke zu tun. Um das geht es letztendlich. Und da möchte ich im letzten Punkt konkret werden. Was heißt es jetzt, mit Jesus zu leben und seine Werke zu tun? Und ich möchte gerne noch mit euch die Verse 12 bis 14 lesen. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet oder bitten werdet, werde ich es tun. Leben, wie Jesus gelebt hat. Bis wir ans Ziel ankommen, sollen wir noch leben, so wie Jesus gelebt hat. Und es heißt, wir werden die Werke tun, die Jesus getan hat. Und sogar noch größere. Und das ist ein spannender Text, oder? Über den habt ihr wahrscheinlich schon x-mal diskutiert. Das ist eine ungeheuerliche Aussage. Ich frage mich, wie können wir mit diesem Text angemessen umgehen? Ich möchte euch mal fragen, welche Werke hat Jesus getan? Einfach nach vorne rufen. Er hat geheilt, Tote erweckt, Sünde vergeben, Brot vermehrt. Ich finde das so super. Ich habe die Predigt letzte Woche bei uns gehalten. War genau gleich. Es kam noch Dämonen ausgetrieben. Es ist interessant, oder? Wenn wir an die Werke von Jesus denken, dann denken wir gleich immer an diese Wunder. Tote erweckt, Dämonen ausgetrieben, Brot vermehrt und so weiter, oder? Aber was hat Jesus sonst noch alles getan? Also mal ganz einfach, hat die Menschen geliebt. Und in 1. Korinther 13 steht, das Größte ist die Liebe. Er hat den Menschen gedient. Das kam nicht so schnell. Hä? Ich glaube, wir würden lieber Tote auferwecken als dienen. Ja, ist logisch, verstehe ich gut. Und dann ist Jesus am Kreuz gestorben für alle Sünder. Gibt es ein größeres Werk als das? Und jetzt frage ich euch, was sind die größeren Werke, die wir noch tun sollen? Dürft es gerne nach vorne rufen. Das, was Jesus gemacht hat, annehmen. Okay, danke. Von ihm erzählen. Die Früchte des Geistes, die sind größer als bei Jesus. Also du liebst mehr als Jesus, du bist nachsichtiger. Ja, eben Jesus hat es voll ausgelebt. Nacheifern finde ich gut, aber ist noch nicht größer. Nacheifern ist nicht größer, oder? Das ist ganz interessant. Er hat es für Israel gemacht. Wir machen es für die ganze Welt. Diese Antwort habe ich noch nie so präzise gehört. Finde ich ganz stark. Es geht genau in die Richtung, glaube ich. Ich meine, was können wir Größeres machen als Jesus? Also mehr als Tote auferwecken? Was ist mehr? Also, und ich habe es noch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jemand zum Glauben findet, ja, ist auch noch eine gute Antwort. Was ist größer, als für alle Menschen zu sterben? Ich glaube nicht darum, dass es darum geht, größere Werke zu tun als Jesus in dem Sinne, sondern ich glaube, das Ausmaß unserer Werke erreichen ein größeres Umfeld. Wie gesagt wurde, Jesus ist zu den Juden gekommen und er hat sich beschränkt auf Palästina, auf dieses Umfeld. Und dann kommt die Apostelgeschichte und die Jünger haben auch Tote auferweckt, die Jünger haben auch Dämonen ausgetrieben, sie haben Kranke geheilt. Da waren sie nicht größer als Jesus. Aber schon am Pfingsten kamen 3000 Menschen zum Glauben als Jesus, die aus der ganzen Welt in Jerusalem zusammengekommen sind. Das waren auch noch Juden. Und dann geht es nicht lange in der Apostelgeschichte, dann kommen die Heiden dazu. Ich glaube, das ist das größere Werk. Wir machen nichts Größeres als Jesus. Es würde den Blickpunkt nur auf uns ziehen. Und das geht es ja nicht. Wir wollen ja, dass Jesus im Zentrum bleibt. Also wenn ich plötzlich am Laufen hätte, würde Tote auferwecken, dann gäbe es ganz sicher eine Stefan-Kiem-Verherrlichung. Und das ist nicht das Ziel. Aber ich glaube, wir haben ein viel größeres Ausmaß erreicht als Jesus damals. Oder besser gesagt, Jesus durch uns. Oder nicht, wir haben es erreicht. Wir beten darum im Namen von Jesus. Und der Vater tut es. Gott wirkt letztendlich. Wir sind nur eigentlich Boten, Handlanger, Werkzeuge. Und deshalb dürfen wir auch im Namen Jesus beten. Damit Gottes Wille geschieht in dieser Welt. durch uns hindurch. Wir werden gebraucht von Gott, das ehrt uns enorm. Aber letztendlich wirkt doch Gott. Die Krankenheilungen, die Dämonenaustreibungen, ja, das leben wir auch heute. Was heißt es nun noch, im Namen Jesus zu beten? Das finde ich auch so ein spannendes Ding. Ich erlebe oft, und vielleicht gibt es das auch bei euch, dass gewisse Menschen nach jedem Gebet noch sagen, im Namen Jesus bete ich. Das kann man machen. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Wenn man aber glaubt, weil ich diesen Satz noch anhänge, werden meine Gebete mehr erhört, dann muss ich sagen, dann sind wir beim Okkultismus. Das ist völliger Quatsch. Nur weil ich diesen Halbsatz noch gebrauche, werden meine Gebete besser erhört. Das ist völliger Blödsinn, oder? Um was geht es beim Namen von Jesus beten? Zum einen heißt im Namen von Jesus beten, ich möchte vier Dinge sagen, Jesus gibt uns die Erlaubnis, zum Vater im Himmel zu gehen. Durch den stellvertretenden Tod von Jesus haben wir Zugang zu Gott. Das heißt im Namen Jesus beten. Ich darf kommen, weil ich Christ bin, weil ich Vergebung habe durch Jesus Christus und rein bin durch Jesus Christus. Das heißt im Namen Jesus beten. Etwas Zweites. Der Text macht klar, alle Gebete, die im Namen von Jesus gesprochen werden, werden erhört. Das wird gleich zweimal gesagt. Das muss man sich mal geben. Das ist gewaltig, oder? Alle Gebete werden erhört, die im Namen von Jesus gesprochen werden. Das führt mich zum Dritten. Im Namen Jesu beten heißt, den Gebeten sind Grenzen gesetzt. Nicht alle meine Gebete, nicht alle meine Wünsche werden erfüllt, sondern die Gebete, die im Namen oder im Willen von Jesus entsprechen. Das heißt, im Namen von Jesus beten, ich bete das, was Jesus wirklich tun will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Stefan Kiem weiß ich das oft nicht. Ich bete für Kranke, einige werden gesund, manche durch ganz natürliche Prozesse, ganz wenige durch Spontanheilungen und ganz wenige sterben. Irgendwann sterben wir alle mal. Und ich muss lernen, Gottes Willen zu akzeptieren. Noch etwas Viertes, im Namen Jesus beten heißt, dass Jesus der Schenkende wird und wir uns nichts darauf einbilden können, wenn da jemand gesund wird oder wenn da jemand befreit wird von einem Dämon oder was auch immer. Es ist letztendlich Gott, der wirkt. Aber mit dem werden wir auch Zeichen und Wunder erleben. Wir sollen leben, wie Jesus gelebt hat auf dieser Erde. Wir sollen ihm nacheifern, bei der Frucht des Geistes, aber auch bei seinen Werken. Ich möchte zusammenfassen. Unsere Predigt stand unter dem Thema der Weg. Jesus sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Nun ist es möglich, Jesus zeigt uns das Ziel. Jesus zeigt uns das Lebensziel, die Ewigkeit. Die Ewigkeit bei ihm. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres. Und es kann sein, dass du momentan in finanziellen Nöten steckst. Es kann sein, dass du wegen Corona besorgt bist. Es kann sein, dass du eine unheilbare Krankheit hast und Jesus dich nicht heilt oder noch nicht geheilt hat. Ich weiß es nicht. Aber das Ziel, einmal ganz bei Jesus zu sein, gibt uns Kraft und Hoffnung. Dann der Weg ist das Ziel. Jesus ist der Weg zum Vater im Himmel. Und deswegen ist es gut, wenn wir Jesus mehr und mehr kennenlernen, wenn wir die Bibel lesen und erfahren, wie er wirklich ist. Und dann noch lebe, wie Jesus gelebt hat. Als Christen dürfen und können wir unseren Nächsten so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Als Christen dürfen wir unserem Nächsten dienen, so wie Jesus den Menschen gedient hat. Oder das sind auch Werke von Jesus. Als Christen dürfen wir für unseren Nächsten beten, wie Jesus für seine Jünger gebetet hat. Wir dürfen vor Gottes Thron kommen. Wir dürfen Gottes Willen erkennen, dafür beten und erleben, wie Gott eingreift, übernatürlich eingreift. Als Christen sind wir enorm reich beschenkt. Und vielleicht bist du noch nicht so beschenkt. Vielleicht bist du als Gast hier, hast mal hier reingeschaut. Wenn du diesen Jesus kennenlernen möchtest, das Ziel, aber auch der Weg dazu, sprich mich an nach dem Gottesdienst. Ich zeige dir gerne, wie du Jesus persönlich kennenlernen kannst. Ich möchte jetzt beten und dann gebe ich jeweils Gelegenheit zum Fragen stellen oder etwas, was man mit Gott erlebt hat, weiter zu erzählen. Also ihr habt eine kurze Zeit, wo ihr euch darauf einstellen könnt, solange ich bete. Und wenn nichts kommt, dann fahren wir einfach weiter, dann kommt ein nächstes Lied und sonst ist die Gelegenheit zum Fragen zu stellen oder um etwas weiter zu erzählen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du das Ziel bist und wir werden einmal bei dir sein. Und du bist auch der Weg dazu, du bist der Weg zum Vater im Himmel. Und ich freue mich einfach, ich freue mich eines Tages, all das hier zurücklassen zu können, all das Mühsame, das es gibt in dieser Welt. Und wir werden an einen Ort kommen, der das Schöne, was wir hier schon erleben, bei weitem übersteigern wird. Und vor allem werden wir dich sehen, werden bei dir sein, dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das freut mich, Herr, darauf freue ich mich. Was für eine gewaltige Perspektive. Und Jesus, solange wir noch hier auf dieser Erde sind, hilf uns, so zu leben, wie du gelebt hast, als du auf der Erde warst. Hilf uns, deine Werke zu tun. Hilf uns, deinen Charakter anzunehmen, mehr und mehr. Und ich möchte dafür beten, dass wir am Montag, wenn wir wieder zur Arbeit gehen oder in der Familie sind, einfach in unserem Alltag, dass wir genau da dieses Leben leben. Amen.